Hallo und willkommen zur 78. Episode von Nintendonauten. Mein Name ist Thomas und ich wünsche uns allen, dass 2021 normaler wird als 2020. Etwas weniger Stress wäre schön, aber Hauptsache, wir bleiben alle gesund. Wenn ich etwas in die Glaskugel schaue, könnte es ein interessantes Nintendo-Jahr werden. Die Legend of Zelda feiert 35. Geburtstag, genau wie Metroid. Es wäre zu schön, wenn Nintendo beide Serien ähnlich mit Überraschungen bedenken wird, wie sie es im letzten Jahr mit Mario gemacht haben. Ich freue mich auf Super Mario 3D World und Bowser's Fury, welches im Februar erscheint. Ich mochte 3D World sehr und nun mit dieser Story-Erweiterung es oft nochmal auf der Switch spielen zu können, das kann einfach nur gut werden. Ebenfalls im Februar kommt mit Bravely Default 2 ein JRPG-Schmankerl aus dem Hause Square Enix für die Switch. Zu meiner Schande muss ich aber gestehen, dass ich den 3DS-Erstling nie durchspielte, aber dies sollte kein Problem darstellen. Mit Ghosts and Goblins Resurrection kommt zur Feier des 35. Geburtstages der Reihe ein neues 2D Ghosts and Goblins und auch wenn ich vom ARCD kein großer Fan bin, mag ich solche Wiederauferstehungen alter Marken. Aber Capcom ist noch lange nicht fertig, denn Ende März erscheint mit Monster Hunter Rise eines der größten Switch-Spiele des Jahres. Im Laufe des Jahres folgt dann auch noch Monster Hunter Stories 2. Für Monster Hunter Fans wird es also ein ganz tolles Jahr. 2021 wird auch das Jahr sein, wo Nintendo nach 21 Jahren eine Fortsetzung zum Nintendo 64-Klassiker Pokémon Snap veröffentlichen wird. New Pokémon Snap. Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster kommt dieses Frühjahr für die Switch. Das ist quasi die HD-Fassung des PS2-Klassikers und irgendwann 2021 folgt hoffentlich mit Shin Megami Tensei 5 auch die Fortsetzung der Reihe exklusiv für die Switch. Und noch so viele weitere Titel werden erscheinen, die wir noch gar nicht kennen, die noch gar nicht angekündigt sind. Vor allem von Nintendo selbst können wir sicher viel erwarten. Ich bin aktuell dezent optimistisch, was das Switch-Jahr angeht und es könnte gut sein, dass es mir besser gefallen wird als noch das letzte Jahr. Traditionell blicke ich aber in der ersten Episode des neuen Jahres auf das Vergangene zurück und erzähle euch, was ich alles durchgespielt habe und zwar plattformübergreifend, quasi das Feiern des Mediums Videospiele zum Jahresbeginn. 2020 hat mich überrascht, wie viele Spiele ich durchgespielt habe, die auch in diesem Jahr erschienen sind. Über 20 Spiele, je nachdem, wie man solche Collections wie die Mario 3D All-Stars dazu zählt. Am 14. Februar spielte ich Dreams für die PS4 durch. Das war ein Spontankauf, da die Kritiken besser waren, als ich es mir hätte vorstellen können. Die Kampagne war kurz, aber herausragend, voller Ideen und wie die Genres da von Adventure zum Jump'n'Run bis Shoot'em'up oder Musikspiel gewechselt werden, war schon großes Kino. Drei sehr spaßige Stunden, danach probierte ich mit dem Editor da ein bisschen rum, spielte ein paar Community-Spiele und rührte das Spiel seitdem nicht mehr an. Wundere mich aber, wie positiv insgesamt das Spiel aufgenommen wurde, von den Wertungen alles, wenn ich bedenke, dass Microsoft mit Project Spark eine ganz ähnliche Idee hatte und 2014 veröffentlichte, den Stecker aber 2016 wieder gezogen hat. Deswegen, manchmal muss einfach das Timing für so ein Projekt stimmen und was für eine Puste letztendlich Dreams haben wird, werden wir dann auch erst in den nächsten Jahren sehen. Der 11. April 2020 war der Tag, an dem ich Final Fantasy VII Remake durchspielte. Das ist einfach, war für mich ein ganz bedeutendes Spiel. Ich konnte nicht warten, ich musste sofort spielen. Ich bin großer Final Fantasy Fan. Letztendlich habe ich die Entscheidung nicht bereut, ja, da die Umsetzung dieses Remakes total gelungen ist. Kampfsystem modernisiert und quasi Echtzeit ist das ja jetzt. Trotzdem gibt es die ATB-Leiste noch, die Schauplätze so vergrößert, dass es Sinn macht. Es fühlt sich bis auf ein, zwei Locations auch nie gestreckt an. Charaktere, die im Original recht kurz dabei waren, bekommen hier viele Dialoge. Technisch sieht alles gut aus und der Soundtrack ist eine Wucht. Besonders lobend erwähnen möchte ich den Mut, den die Macher hatten, um eigene Wege zu gehen, sodass selbst Final Fantasy VII-Veteranen noch überrascht werden, aber ich kann dazu jetzt nicht mehr sagen, aus Spoilergründen. Ich dachte lange Zeit, dass dieses Spiel mein plattformübergreifendes Game of the Year werden könnte. Zumindest mein emotionales Game of the Year ist es wahrscheinlich. Ende April holte ich die 1000 Gamerscore in Bleeding Edge, ein Spiel, was so früh veröffentlicht wurde und wo es an Langzeitmotivation fehlte, zu wenige Maps und Modi, auch wenn ich das Spielprinzip und die Charaktere interessant fand. Letztendlich installierte ich das Spiel aber nie mehr, selbst nicht mehr, als Content-Patches kamen. Ich habe das im XS Mojo Podcast auch erwähnt, dass einfach das mit zusätzlichen Inhalten ein ganz passabler Series X Launch-Titel hätte werden können. So bleibt es wohl als das schlechteste Ninja Theory Spiel in Erinnerung und das ist ein bisschen schade. Viel besser war dagegen Ori and the Will of the Wisps, was leider von Bugs so geplagt war im Frühjahr. Deswegen spielt sich erst nach dem ersten Patch Ende April und wie gesagt, das Spiel macht so vieles richtig, genialer Soundtrack, Grafik wie ein Kunstwerk und Gameplay, das von Nintendo hätte sein können, obwohl es mehrfach verschoben wurde, wurde es letztendlich zu früh veröffentlicht. Also wie gesagt, ein paar Wochen später hätte dem Spiel Gute getan, denn so bekam das Spiel auf Xbox zumindest von einigen Magazinen eine Abwertung und wurde vielleicht deswegen auch bei manchen GOTY-Wahlen vergessen. Ja, also die Xbox One-Fassung schaffte, glaube ich, irgendwie 90 Metacritic und ich hätte das Spiel immer so bei 93 gesehen und genau da landete später die Nintendo Switch-Version. Von daher, das war das einzige Gute für die Switch-Käufer, dass die einfach einen sehr runden, fehlerfreien Release bekommen haben und deswegen das Spiel auch eher die Wertung bekommen hat, die es verdient. Zu Streets of Rage 4 und Resident Evil habe ich, glaube ich, schon mal was gesagt. Als Nintendo-Kind fehlte mir die Nostalgie für Streets of Rage. Und Brawler gehörten nie zu meinen Lieblingsgenres. Trotzdem spielte ich es gerne durch. Die Optik und Soundtrack haben sehr gut gepasst. Außerdem war es, wie gesagt, für mich kostenlos im Game Pass enthalten. Kam aber auch kostenpflichtig für die Switch. Auf das Remake von Resident Evil 3 freute ich mich sehr. Schließlich war das 2er Remake eines der besten 2019er Spiele für mich. Das 3er Remake ist mir etwas zu kurz. Was unverständlich ist, da halt auch ganze Abschnitte, die es im Original gibt, hier gar nicht vorhanden sind. Wenigstens ging mir Nemesis nicht so ganz auf den Keks und ich konnte das eigentlich ganz locker durchspielen. Ist auch eingängiger als Resident Evil 2, da es deutlich actionorientierter ist. Mit Minecraft Dungeons hat Mojang eines meiner 2020er Lieblinge veröffentlicht, obwohl ich nicht der größte Minecraft-Spieler bin. Aber diese Mischung aus Action-Rollenspiel à la Diablo und Minecraft klang für mich schon bei der Ankündigung verlockend. Also zog ich mit Freude als selbsterstellter Held los und befreite die Welt innerhalb von 5-7 Stunden vom Erz-Illager, dessen Armee das Klötzchenland überfiel und unterjochte. Danach spielte ich noch mit meinem Co-Moderator Florian Co-op, immer dann, wenn neue Add-ons veröffentlicht wurden. Der neue Season Pass für 2021 ist daher auch schon Pflicht für mich. Leider kam halt Crossplay erst Mitte November. Für mich unverständlich, weil das ja sicherlich für einen Multiplattform-Titel eines der wichtigsten Features ist. Ja, dann nenne ich auch gerne nochmal vier PlayStation-Spiele, die mich letztes Jahr beeindruckt haben. The Last of Us Part 2, das ist ein Spiel, was mich emotional einmal von links nach rechts gedreht hat. Vom Storytelling wurden hier Risiken eingegangen, wo klar war, dass es die Fans spalten wird. Ich fand den Mut beachtenswert und habe das Spiel verschlungen, es zweimal durchgespielt und platiniert. Spielerisch hat es auch enorme Fortschritte gemacht und war als Gesamtpaket sehr immersiv. Dazu Technik wie vom anderen Stern, von Soundtrack bis Grafik und vor allem die Animation. Also das ist schon ganz, ganz, ganz große, ganz große Kunst letztendlich. Und so eine Qualität kriegen nicht viele Studios hin. Ghost of Tsushima ist für mich das beste Assassin's Creed und eines der besten Open-World-Spiele seit Breath of the Wild. Mit Assassin's Creed habe ich ja so ein bisschen ein paar Probleme, aber Ghost of Tsushima habe ich gerne durchgespielt. Die Karte eben nicht mit Icons vollgestopft, sondern neue Mechaniken wie den Wind eingesetzt, um die Erkundung zu fördern. Dazu interessante Kämpfe und Charakterentwicklung. Sucker Punch Productions wurde durch die Sly Raccoon-Reihe bekannt, machten dann auf PS3 die erfolgreichen Infamous-Spiele und setzten die Reihe dann auf PS4 fort. Statt danach einfach am nächsten Infamous zu arbeiten, kreierten sie mit Ghost of Tsushima eine neue Marke mit vollem Erfolg. Spider-Man Miles Morales ist für mich das beste Spider-Man-Spiel. Es ist etwas kürzer, hat ein etwas linearer, sage ich jetzt mal. Also man wird mehr geleitet. Die Nebenquests sind nicht mehr so häufig, nicht mehr so nervig. Ja, es ist halt eine gute Story, die in der kurzen Zeit passend erzählt wird. Also ich finde das schon sehr, sehr, sehr gut. Auch das Weihnachtssetting am Anfang, also hat mir gefallen. Astro's Playroom ist ein kurzes Vergnügen, ein Liebesbrief an alle PlayStation-Fans und ein richtig gutes Jump'n'Run. Was oberflächlich eine Tech-Demo für den Controller ist, ist in Wirklichkeit aber einfach ein gutes Spiel. Da können sich viele eine Scheibe von abschneiden. Und es ist irgendwie verrückt, dass Sony im letzten Jahr mit Astro's Tech-Boy das angekündigte Ratchet & Clank direkt ein paar kinderfreundliche Next-Gen-Spiele parat hat, während zum Beispiel Microsoft noch auf die ganzen Rare-Marken hockt und damit nichts macht. Vielleicht halt war Battletoads einer der ersten kleinen Schritte in diese Richtung oder weil man eben die Oris finanzierte. Also da hat Xbox noch Nachholbedarf und gut, Nintendo ist ja sowieso in dem Bereich gut ausgestattet. Also von daher mache ich mir bei denen da keine Sorgen. Da gibt es vielleicht mal wieder irgendwann mal ein neues Donkey Kong, wenn wir schön. Carrion war ein spaßiges Metroidvania in 2D-Optik, wo man ein Monster spielt und versucht, aus einem Militärkomplex zu entkommen. Man wechselt je nach Rätsel zwischen den verschiedenen Formen und ich hatte durchaus mehr Spaß daran, die Menschen zu töten, als ich es hätte haben sollen. Spiel ist auch nicht so lang und die 1000 Gamerscore recht bequem zu erreichen. Und gut, wer halt eine Switch hat, der kann das da auch kaufen. Sicherlich sehr empfehlenswert, wie ich finde. Battletoads, eben angesprochen, war auch eins meiner Highlights, welches leider im letzten Drittel stark abflachte und wo definitiv ein Online-Koop gefehlt hat. Unverständlich für mich, dass man einen Brawler, wo man ständig zwischen drei Kröten wechseln kann, also nicht im Online-Multiplayer spielen kann, also im Koop, verstehe ich einfach nicht. Mir sagte die Zeichentrick-Filmoptik und die Zwischensequenzen sehr zu und ich hoffe, dass das Spiel eine Fortsetzung bekommt, denn wenn die Schwachstellen hier ausgemerzt werden, könnte das ein richtig guter Titel werden. Tell Me Why ist mein erstes Spiel von Dontnod, welches ich durchspielte. Alaska als Setting und die Geschichte um die Zwillinge Allison und Tyler, die sich mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen, gefiel mir sehr. Eigene Entscheidungen treffen, bestimmen, welche Erinnerungen korrekt sind und wie alle Charaktere zusammenhängen. Das war ein nettes kleines Spiel. Ja, danach spielte ich noch The Adventures, Day of the Tentacle Remastered und Full Throttle Remastered, die nach all den Jahren endlich für Xbox veröffentlicht wurden. Ich mag deren Humor und verrückte Ideen und dass jedes Spiel so anders ist. Day of the Tentacle ist abgedreht und Full Throttle dagegen schon etwas ernster von der Thematik und sollte insgesamt filmischer wirken. Kann ich beide Spiele den Adventure-Fans ans Herz legen. Jetzt muss ich halt noch irgendwann mal Zeit finden, vielleicht Grim Fandango Remastered durchzuspielen. Für Switch sind die Spiele ja alle schon länger erhältlich und natürlich genauso empfehlenswert. Ein Remake habe ich dann aber auch noch mit Panzer Dragoon Remake gespielt. Das habe ich auf der PS4 platiniert. Das Spiel ist mittlerweile auch für Xbox erhältlich und wurde ursprünglich nur für die Switch angekündigt. Ich erinnere mich noch sehr daran, als dieses Spiel in einer Nintendo Direct erstmals präsentiert wurde und ich mich richtig gefreut habe. Es ist ein gelungenes Remake des Rail-Shooters und Saturn-Klassikers. Ich wartete auch lange jetzt auf die Xbox-Umsetzung, da ich die Reihe auf Xbox erst wirklich kennenlernte. Denn ihr erinnert euch, ich war ein Nintendo-Kind und kein Sega-Kind und deswegen war meine erste und einzige Sega-Konsole der Dreamcast. Folglich war Panzer Dragoon Orta auf der Original-Xbox mein erstes Panzer Dragoon, weswegen ich irgendwie das Spiel lieber auf der Xbox gespielt hätte. Hab's dann aber halt auf der PS4, wie gesagt, durchgespielt und da auch nur gewartet wegen eben der Platin-Trophäe und dem Erfolgssystem, was die Switch ja leider nicht hat. Mir gefiel das Remake des Erstlings insgesamt gut. Optisch wäre natürlich mehr drin gewesen. Aber wenn ich mir Videos vom Original anschaue, dann passt das irgendwie schon. Spielzeit ist sehr kurz und die Platin ist auch einfach zu erreichen. Bis auf die Sache mit, dass man das Spiel 100 Stunden spielen muss. Ich empfehle einfach, die Konsole im Hauptmenü laufen zu lassen für alle diese Stunden. Denn das zählt tatsächlich als Spielzeit. Und dann ist diese Trophäe auch nicht mehr so schwierig zu erreichen. An einem Free-to-Play-Weekend spielte ich noch F1 2020 für Xbox One durch und dann Game Pass auch F1 2019. Was soll ich sagen? Von 1 Rennspiele und die Serie wird jedes Jahr besser. Für das ich seit Schumis Rücktritt keine Formel 1 mehr gucke, hatte ich erstaunlich viel Spaß mit den Spielen und ich bin deswegen auf die Next-Gen-Fassung gespannt. Über die Enttäuschung von Marvel Avengers habe ich in der letzten oder vorletzten Folge geredet. Multiplayer Pfui, Kampagne Hui wäre die Kurzzusammenfassung. Bright Memory habe ich als Launch-Titel der Xbox Series X gekauft für 8 Euro oder 5 Euro, ich weiß es schon gar nicht mehr. Das ist einfach nur Pfui, ja, denn wenn sich 8 Euro teuer anfühlen, da das Spiel nach 30 bis 40 Minuten schon vorbei ist, sagt das viel darüber aus. Technisch wäre auch deutlich mehr drin gewesen. Deutlich besser machte das Call of Duty Black Ops Cold War. Da gefiel mir die Optik und es fühlte sich schon mehr nach Next Gen an. Dazu war die Kampagne mit 6 bis 7 Stunden auch kurz, aber durchaus abwechslungsreich. Eben nicht nur Dauer-Action, sondern auch mal Stealth-Anlagen. Einlagen, die mir gefallen haben, fühlte mich also insgesamt gut unterhalten. Selbiges konnte ich dann auch von dem Adventure Call of the Sea sagen. 4 bis 5 Stunden Rätselspaß, ganz ohne Gewalt. Jeder, der Klassiker wie Myst kennt, der sollte zugreifen. Wäre auch ein super spannendes Spiel für die Switch. Und ja, also vielleicht kommt das ja irgendwann. Die Kampagne von Tetris Effect Connected war auch spaßig. Tetris Effect ist audiovisuell ein Hochgenuss und schon ein Showcase für HDR-TV-Geräte. Positiv möchte ich aber auch Crash Bandicoot 4 It's About Time erwähnen, welches eine quasi perfekte Fortsetzung der Reihe ist. Schade, dass die Verkaufszahlen doch etwas ernüchternder waren als gehofft. Also kein Vergleich zur Remaster-Trilogie. Das ist schade, weil solche Spiele werden ja immer im Internet gefordert und am Ende werden sie nicht gekauft und vielleicht gibt es deswegen auch immer noch keine Banjo-Kazooie-Fortsetzung oder kein F-Zero oder Rave Race oder was weiß ich. Meine Zuneigung zu Star Wars Squadrons habe ich auch mal erwähnt, zumindest im Xbox Mojo Podcast. Freunde von X-Wing und TIE Fighter können hier zugreifen, auch wenn der Simulationsaspekt schon deutlich zurückgefahren wurde. Trotzdem bekommt man hier eine spaßige Kampagne und diese Art von Spielen wird ja kaum noch gemacht. Ich hatte sogar im Multiplayer tatsächlich Spaß und auch dann letztendlich die Series X-Optimierung getestet. Das hat was, so letztendlich. WRC 9 war dann das letzte 2020er Spiel, was ich durchspielte. Eines der besten Rennspiele des Jahres und ganz sicher das beste Rallye-Spiel. Guter Karrieremodus, faire Achievements, Optik geht in Ordnung und mittlerweile gibt es auch einen 120 FPS-Modus für Series X. Schon etwas schade, dass die Entwickler nur noch bis einschließlich WRC 11 die Lizenz haben. Danach geht diese an Codemasters über und da EA Anfang 2021 Codemasters übernehmen wird, befürchte ich schon, dass WRC 12 voller Mikrotransaktionen sein wird. Dass ich Paper Mario oder Mario 3D All-Stars durchspielte, erwähnte ich in älteren Folgen. Deswegen gebe ich diesem Titel jetzt hier gar keine Zeit. Die habe ich in den Podcast vor kurzem erst gewürdigt. Ich spielte aber auch ältere Spiele durch. Los ging es mit Killer Instinct 2 Classic. Ich bin nicht gut in Beat'em-Ups. Spiele die aber immer ab und zu ganz gerne. Nur bei Killer Instinct 2 stellte ich mich beim Endboss lange zu dumm an. Aber 2020 klappt es dann endlich. Während Bleeding Edge als einer der schlechtesten Ninja Fury Spiele anzusehen ist, ist Enslaved Odyssey to the West auf der Xbox 360 eines der besten und unterbewertesten Spiele überhaupt. Locations wie in Horizon Zero Dawn und ein Gameplay, was einfach nur extrem spaßig ist. Ich erinnere mich auch noch irgendwie, dass ich damals eine Demo gespielt habe und mich abgebrochen habe. Also die war halt auch einfach nicht so repräsentativ für das restliche Spiel. Und sollte dieser Titel mal irgendwie als 4K Remaster kommen, dann wäre das ein Träumchen. An Ego-Shootern beendete ich noch Wolfenstein 2, The New Colossus, gibt es auch für die Switch, und Wolfenstein, The Old Blood. Muss aber sagen, dass mir Old Blood wohl etwas besser gefallen, dass ich einfach klassischer spielte. Insgesamt mag ich aber die neuen Wolfensteins bis auf Youngblood. Dieses habe ich aber einfach noch nicht gespielt, weil die Kritiken eben so durchwachsen sind. Spannend ist ja, dass Machine Games ab 2021 ein Xbox-Studio ist und von daher weiß ich gar nicht, ob wir nochmal Wolfenstein 3 nochmal für andere Konsolen sehen werden. Mit Doom 2016 hatte ich ein weiteres Spiel eines künftigen Xbox-Studios nachgeholt, zumindest auf der Xbox. Ich wollte einfach vor Doom Eternal den Vorgänger durchspielen und hatte das Spiel zuvor eigentlich nur auf der Switch gespielt. Das habe ich auch noch Retail und deswegen, das hatte ich zuerst auf der Switch durchgespielt und erst Jahre später nochmal auf der Xbox. Die Kampagne von Battlefield 1 gefiel mir auch, auch wenn ich jedes Szenario zündete. Optisch machte es echt was her. Schade, dass Multiplayer tote Hose war. Das kommt halt drauf an, wenn man halt erst 2020 so ein Spiel spielt. Im Februar holte ich dann noch zwei Xbox-Klassiker nach mit Project Gotham Racing 3 und 4. Ich hatte 2013 einen neuen Xbox Live-Account gemacht und deswegen habe ich die ganzen alten Gamerscore-Dinger nicht und deswegen hole ich nach und nach alte Spiele nach, damit die dann da wieder in meinem Profil landen letztendlich. In der Kategorie Klassiker nachspielen zählen auch Daytona USA von Sega und Call of Duty 2. Letzteres war auch eins der Gründe für die 360 zum Launchkauf. Denn ich habe eigentlich alle Call of Duties für die Xbox gespielt, außer hier für Wii U Black Ops 2 oder was? War das Black Ops 1? Ich weiß es schon gar nicht mehr, aber das habe ich auf der Wii U runter gesuchtet. Schade, dass es die Dinge halt dann auch nicht mehr für Nintendo-Konsolen gibt. Ich habe Forza Motorsport 3 dann auch endlich mal durchgespielt. Ja, und Dirt 4 für die Xbox One. Auch da hatte ich sehr viel Freude, weil es ja quasi der geistige Nachfolger von Colin McRae Rally ist. Dann habe ich die Spyro Trilogy als Remaster dann auch platiniert für die PS4. Super kurze, gute 3D-Jump'n'Runs, hat mir extrem gut gefallen. Also nach so langer Zeit mal wieder ein Spyro zu spielen, das war schön. Halo habe ich für die 360 nochmal durchgespielt in 4K per Abwärtskompatibilität. War ganz cool. Ja, was habe ich noch gemacht? Ich habe Super Monkey Ball Blitz HD habe ich dann durchgespielt. Das war mein Free-to-Play-Wochenende und habe dann die Kampagne dann da gespielt, ohne was dafür zahlen zu müssen. Das war ursprünglich ein Wii-Launch-Spiel und das jetzt mal in HD zu spielen, hat mir sehr gefallen und ich liebe immer noch diese Reihe. Damals Super Monkey Ball auf dem GameCube Launch-Spiel, da habe ich das gespielt und und seitdem mochte ich die Reihe und leider gibt es davon ja keine neuen Spiele mehr, aber das hat mir gefallen. Und ja, also ich habe viele, viele kürzere Spiele insgesamt in diesem Jahr durchgespielt. Die wenigsten dauerten über 30, 40 Stunden. Ich habe auch mit alten Speicherständen dann die endlich mal beendet. Also ein paar alte Spiele wie Final Fantasy 8 Remastered oder Dragon Quest 11 habe ich für die PS4 bestellt. Und Dragon Quest 11S ist im Moment für den Game Pass erhältlich und kann ich jedem Fan von klassischen Japano-Rollenspielen empfehlen. Das gab es ja ursprünglich exklusiv für die Nintendo Switch und damals habe ich das ja so abgefeiert, dass Nintendo Switch quasi das beste Dragon 11 bekommen hat. Stichwort 2D-Retro-Abschnitte oder orchestraler Soundtrack und jetzt seit Dezember 2020 kann man diese Version auch für PS4 und Xbox One spielen. Ich habe jetzt gar nicht so viele Switch-Spiele auch weggelassen, denn bis auf die großen Nintendo-Spiele habe ich eigentlich nur so kleine Klassiker gespielt. Ich habe irgendwie auf die NES und Super Nintendo-Spiele via Switch Online habe ich ein paar durchgespielt, aber die Spiele habe ich teilweise in den letzten Jahrzehnten so oft durchgespielt, dass ich die jetzt hier nicht aufzähle. Und ja, ich glaube, das waren jetzt so die wichtigsten Spiele, die ich 2020 durchgespielt habe. Ich freue mich jedenfalls auf 2021 und werde dann hier darüber berichten, was dann so alles passiert. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Euer Thomas.